OÖN im Gespräch. Der Interview-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten.
Guten Tag, mein Name ist Herbert Schorn und ich habe heute im OÖN-Podcast Erwin Steinhauer zu Gast. Der TV-Star ist am 6. Jänner in der Krimiserie Die Toten von Salzburg im ORF zu sehen. Darin spielt der Publikumsliebling, der nächstes Jahr 70 wird, den affektierten Polizeichef Alfons Seiwald. In unserem Gespräch erzählt Steinhauer, was ihn an dieser Rolle reizt, warum ihm das Scheitern wichtiger ist als Erfolg und warum er nicht mehr 20, aber gerne 40 wäre. Herr Steinhauer, Anlass für dieses Gespräch ist die Erstausstrahlung von Die Toten von Salzburg, der Schwanengesang. Und da würde ich jetzt gern gleich mal fragen, in dieser Serie, in dieser Krimiserie spielen Sie ja einen affektierten Polizeihofrat. Und in der Polt-Reihe waren Sie ein gemütlicher Dorfgendarm. Was gefällt Ihnen denn besser?
Die Abwechslung gefällt mir am besten. Wenn man als Schauspieler nicht in eine Lade hineingezwängt wird, sondern verschiedene Seiten zum Strahlen bringen kann. Und es gibt ja so viele verschiedene Facetten in einem Menschen oder in einem Schauspieler, dass er nicht immer wieder nur... zum Beispiel, ich habe jahrelang, nachdem ich meinen ersten Erfolg hatte, der Sonne entgegen, in den 80er Jahren, habe ich jahrelang nur lustige Dicke angeboten bekommen.
Okay.
Und das ist aber total langweilig. Und das muss man dann ablehnen und warten, wenn man dann irgendwas Interessanteres wieder bekommt. Und mir ist wichtig, dass es einfach eine Abwechslung gibt, dass es komische Rollen sind, dass es böse Rollen sind, die auch sehr wirkungsvoll immer sind und im Bewusstsein der Menschen bleiben auch. Ja. Und dass man die Menschen gut unterhalten kann, das ist mein Ziel.
Das wäre auch eine Frage von mir gewesen, weil mir ist ja aufgefallen, Sie lassen sich nicht auf eine bestimmte Rolle oder auf einen Rollentyp eben festlegen. Was bei anderen Schauspielern ja schon der Fall ist und was ja, glaube ich, auch nicht ganz einfach ist. Wie ist Ihnen das gelungen?
Naja, ganz einfach, weil ich immer wusste, das Schönste ist, wissen Sie, was ich gesagt habe, was das schönste Kompliment für einen Schauspieler ist?
Ja.
Wenn er sich so verwandeln kann, dass er im Kreise seiner Kollegen nicht erkannt wird und das schlecht über ihn gesprochen wird, weil sie ihn nicht erkennen. Zum Beispiel mir ist das gegangen, ich kann mich genau erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, 2013, habe ich das Finstere Tal gespielt, einen Kinofilm, den der Prohaska gemacht hat, wo ich einen bösen Pfarrer gespielt habe, mit Glatze und Vollbart bis hinunter zum Brustbein.
Ja.
Und ich habe so anders ausgesehen, dass ich oft auf Premieren gegangen bin, wo mich die Kollegen nicht erkannten. Und wo man dann irgendwie, habe ich gesagt, jetzt wäre das Schönste, wäre jetzt, wenn jemand schlecht in meiner Abwesenheit, in meiner sogenannten Abwesenheit, schlecht über mich spreche, das wäre der Gipfel der Schauspielkunst.
Und, ist es passiert?
Nein, leider nicht. Aber erkannt hat mich trotzdem niemand.
Warum ist Ihnen diese Abwechslung so wichtig?
Das ist ein Lebensprinzip. Ich habe nicht gern eingefahrene Bahnen, ich habe nicht gern das Auswalzen einer Erfolgsgeschichte, sondern mich interessieren einfach neue Pfade.
Ja.
Und neue Pfade und neue Risiken haben mit Leben und der permanenten Veränderung im Leben zu tun. Das ist ja langweilig, wenn ich schon weiß, wie es geht und wie man Erfolg haben kann, wie man Geld verdient, wie man die Leute erfreuen kann. Ja. Und man macht deswegen immer dasselbe, schränkt man sich selber mit seinen Möglichkeiten ja total ein. Der größte Erfolg ist eigentlich im Scheitern, weil man durchs Scheitern weiß, man muss es anders probieren. Und beim Erfolg glaubst du immer, naja, es geht so weiter, wunderbar, mache ich so. Ist ja langweilig.
Ist das vielleicht Ihr Erfolgsgeheimnis, eben nicht sich auszuruhen auf den Lorbeeren?
Ich weiß nicht, ob ich bei mir wirklich von Erfolg sprechen kann, weil es gibt so viele Kollegen, die so viel mehr machen und populärer sind und was ich was alles und oder interessante Sachen spielen. Und ich bin eher verschrien als einer, der sehr vorsichtig ist, was die Rollenauswahl betrifft. Und oft ist es so, dass ich beim Anschauen des Fernsehprogramms mir denke, auch bin ich froh, dass ich da nicht dabei bin.
Wieso?
Weil es mir nicht gefällt. Weil mir die Art, wissen Sie, ich komme aus einer Zeit, aus den 70er, 80er Jahren, wo wir am Tag 3 Minuten gedreht haben. Das heißt, man konnte sorgfältig jede Szene am Set probieren. Es wurde sorgfältig eingeleuchtet, inszeniert. Und man hat vollkommen anders, entspannter gespielt als jetzt, wo es nur darum geht, möglichst viele Minuten pro Tag zu produzieren, damit der Produzent mit der kleinen Gage, die und mit dem kleinen Budget, das er vom Sender bekommt, auch wirklich auskommt. Und es ist ja auch so, dass Regisseure, denen es gelingt, in der Drehzeit noch Geld und Drehtage einzusparen, dass die dann Boni bekommen dafür, dass es noch stressiger und noch unangenehmer für den Schauspieler wird. Also wir sind ja da die Letzten in einer Kette. Wir tragen aber dadurch eigentlich die Last, dass dafür immer weniger Geld vorhanden ist, weil die Budgets der Sender vom ORF werden ja auch immer geringer und geringer.
Und deshalb wählen Sie Ihre Rollen sehr genau aus?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich kriege gar nicht so viel angeboten, weil, wissen Sie, es ist dadurch, sozusagen dadurch, dass immer weniger Geld vorhanden ist, ist auch immer weniger Tagesgage vorhanden oder mögliche, die Honorare der Schauspieler haben sich wirklich reduziert. Und ich denke mir, wissen Sie, es ist wie beim Autofahren. Wenn ich mir nur ein Gokomobil leisten kann, darf ich mir kein Maserati bestellen. Ganz einfach.
Ja.
Jeder macht das, wofür er glaubt, dass er geeignet ist. Ich bin für sehr viele Rollen in meinem Beruf nicht geeignet. Mich interessiert das Risiko. Auch ohne Gage zum Beispiel hätte ich überhaupt kein Problem, wenn es Ihnen interessante Sachen gäbe, interessante Figuren mit interessanten Konstellationen. Ist mir die Gage vollkommen egal. Nur die Standardproduktionen, die Meterware für die Sender, die unzähligen Serien, die es gibt, ja, das interessiert mich überhaupt nicht. Und die Toten von Salzburg ist eine Reihe.
Ja.
Da machen wir, vor vielen Jahren durften wir mal 2 machen, sonst machen wir einen Film pro Jahr. Und es gibt so viele Jahre, wo ich genau diese 5 Drehtage von den Toten von Salzburg, ist mein Jahresauskommen. 5 Drehtage pro Jahr. Ja, da schweigen Sie.
Ja, weil Ihnen einfach...
Das Problem ist, ich habe schon an die 160 Filme gemacht. Es wird sehr viel permanent wiederholt. Ja. Darum glauben die Leute immer, da muss ja wahnsinnig im Geschäft sein.
Mhm.
Und vergessen dabei immer, dass wir ja kein Geld bekommen, wenn wir wiederholt werden, sondern der Schauspieler kriegt ja nur einmal abgegolten, wenn er dreht, kriegt er sein Honorar, mhm, und danach verdienen nur die Sender.
Was muss eine Rolle haben, dass Sie sie annehmen, dass Sie sie interessiert? Was ist das Risiko, das Ihnen gefällt?
Das Risiko zu scheitern ist das, was mir gefällt, weil ich nur aus dem Scheitern lerne. Und mich interessieren Rollen, die nicht der Erwartungshaltung entsprechen. Zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang das Problem gehabt, wenn ich in Krimis mitgespielt habe, haben alle geglaubt, naja, das ist der Steinhardt, der ist sicherlich der Täter. Dabei wurde ich nur so als Ablenkung eingesetzt in einem Krimi. Hab, was ich, 2, 3 Drehtage gehabt und dadurch haben die Leute zugeschaut und dann waren sie ganz enttäuscht, dass ich nur so kurz zu sehen war. Aber so arbeiten die Sender. So ist das.
Was gefällt Ihnen an der Rolle des Hofrats Seiwald in den Toten von Salzburg?
Er ist eine wunderbare Figur. Er ist ein ziemlich schon an der Grenze der Pension angekommener Mann, der immer noch bei seiner Mutter wohnt, bei der Mama,
ja,
in einem großbürgerlichen Haushalt, der sehr viel Wert auf Äußerliches legt, sehr gepflegt ist und natürlich in seinen Ansichten auch stark konservativ ist. Und das ist so eine Figur, die mit mir so gar nichts zu tun hat, dass es mich interessiert, diese Figur zu spielen.
In der aktuellen Folge hat er ja einen schweren Verlust zu erleiden.
Genau.
Ohne jetzt zu viel zu verraten.
Die Mutter. Ja. Die Mutter, ja. Jetzt wird er vielleicht endlich einmal Farbe bekennen können. Jetzt, wo die Mutter weg ist, wird er irgendwann einmal Farbe bekennen. Aber ich darf nichts verraten von den nächsten Folgen, weil wir haben ja schon 7 gedreht und wir drehen nächstes Jahr die Folge 8.
Ja.
Und wir hoffen alle, dass es nicht die letzte Folge ist.
Okay.
Weil die Sender sparen ja überall Geld ein. ZDF ist ja sehr beteiligt an den Toten und das ZDF hat jetzt auch die Soko Kitzbühel gecancelt und man hat halt Angst, dass diese wenigen Sachen, die man noch dreht, dass die auch, immer wenn ein neuer Chef von einem Sender kommt, will der was neu erfinden und haut die alten Sachen raus.
Mhm.
So ist es.
Statt Soko Kitzbühel gibt es ja jetzt dann Soko Linz. Würde sie das reizen?
Ja, wenn es spannende Sachen gibt, mich reizen. Wenn es ein bisschen entgegen der Erwartungshaltung des Publikums ist, bin ich immer gerne dabei.
Ja.
Ich möchte nur nicht so hängen. Also jetzt wieder so einen Typ zu spielen wie bei den Toten von Salzburg, das interessiert mich nicht.
Mhm. Mhm. Kennen Sie Linz eigentlich?
Ich habe mein ganzes Leben wahnsinnig viel in Linz gespielt. Erst jetzt wieder, am 26. Oktober, habe ich mit Timna Brauer im Brucknerhaus den Nationalfeiertag begangen mit einem Programm. Ich habe 74 angefangen. Ich habe meine ersten Preise im Posthof bekommen, die Kabarett-Auszeichnungen. Und ich habe mein Leben lang immer in Linz gespielt. Auch noch im Schauspielhaus und so. In der Neuen Oper haben wir auch schon gespielt. Das sind alles wunderbare Häuser. Ich liebe das Linzer Publikum. Das Linzer Publikum ist wahnsinnig empfänglich und schnell im Kopf, wenn es um Pointen und ums Verstehen geht.
Merkt man
das? Ist viel besser, als je weiter du nach Westen kommst, umso schwerer wird das Publikum im Verstehen, weil der Humor halt vielleicht auch bei den Vorarlbergern oder bei den Tirolern ein anderer ist als bei uns im Osten. Und Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland, das ist eigentlich so ein Humorverständnis.
Merkt man das wirklich?
Ja, absolut.
Wirklich?
Ja, absolut.
Wie schnell die Locher kommen oder was ist da anders?
Ja, wie schnell? Wie wenig muss ich an die Glocke schlagen, damit die Leute verstehen, was ich meine? Brauche ich einen großen Hammer und eine große Glocke? Achtung, Witz! Oder ist ein kleiner Klang und die Leute wissen sofort, was ich gemeint habe.
Da sind wir jetzt beim nächsten Thema Bühne. Nach wie vor sind ja alle Theater geschlossen. Haben Sie für den Lockdown Verständnis?
Ja, ich habe für den Lockdown natürlich Verständnis, weil es um die Gesundheit von uns allen geht. Und weil in einem übertragenen Sinne natürlich Kultursystem relevant ist, aber nur in einem übertragenen Sinne. Im Wirklichen ist es so, dass die Menschen natürlich in erster Linie auf ihre Gesundheit schauen müssen, um dann wirklich Kultur wieder genießen zu können. Und wenn es ein bisschen sicherer wird, werden die Theater sicherlich wieder aufmachen und spielen. Es ist ohne Theater ist nichts. Es gäbe keinen gescheiten Film. Es gäbe kein ohne Theaterkonzert, ohne Live-Erlebnis mit dem Publikum kannst du dir die ganze Kultur auf den Hut stecken. Da kann nur ins Museum gehen, wäre mir zu wenig.
Mhm. Mhm. Warum ist Ihnen das so wichtig, dieses Live-Erlebnis? Was gibt Ihnen das?
Ja, das ist ein unheimlich Austausch von einer Lustbarkeit. Wenn Sie vor ein paar hundert Leuten stehen und es entsteht ein Zauber in einem Raum, weil die Leute gespannt sind, zuhören, empfinden, was man oben auf der Bühne zeigt. Was ein Musiker in einem Konzertsaal, was da für ein Zauber entstehen kann, wenn ein Orchester spielt. Das ist nicht beschreibbar. Das muss man wirklich erlebt haben. Mhm. Darum ist es auch so schwach, wenn man sich zu Hause CDs anhört, ist das nichts im Verhältnis zu dem wirklichen Erleben, wenn man live dabei ist. Ich habe mein Lebtag mich gefreut auf das Neujahrskonzert im Fernsehen. Und irgendwann, das war vor ein paar Jahren, habe ich die Möglichkeit gehabt, es mir live anzusehen. Mir hat jemand sehr teure Karten angeboten und ich habe die Karten wirklich gekauft. Und ich sage, es ist nicht zu vergleichen. Wenn du das Neujahrskonzert im Fernsehen siehst oder wenn du live im Musikverein in diesem wunderbaren Saal drinnen sitzt. Live-Erlebnis ist durch nichts zu ersetzen.
Ja. Aber ich stelle mir das irrsinnig unbequem vor, und sehen tut man ja nichts.
Sie sehen alles im Musikverein, sie sitzen in ihrer Reihe und sehen alles. Was wollen sie noch sehen? Es geht ja nur ums Hören in erster Linie.
Ja.
Ums Fühlen, ja. dieser wahnsinnigen Musik. Also ich habe das Live-Erlebnis geht über alles. Das ist der gemeinsame Puls, den da das Publikum hat.
Ja.
Das ist doch nicht zu ersetzen.
Sehen Sie in der Corona-Pandemie auch Chancen?
Ja, eigentlich schon, weil ich glaube, wir müssen erstens mehr aufeinander Rücksicht nehmen. Wir müssen solidarischer werden. Wir müssen empfindsamer werden, was die wahnsinnigen Querdenker oder wie immer sich diese Idioten nennen, jetzt so in der Öffentlichkeit preisgeben. Zum Beispiel, dass sie Covid immer noch mit Grippe vergleichen. Das ist so fahrlässig. Und es sind so unmöglich, dass so viele Ärzte dabei sind, die auch diese Meinung vertreten, Covid ist nichts anderes wie eine Grippe. So, als würden sie noch nie auf einer Intensivstation gewesen sein und erzählen, wie die Menschen um ihr Leben kämpfen. Ach, sowas regt mich wahnsinnig auf.
Mhm.
Und vielleicht können wir irgendwie lernen und davon gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, dass wir einfach vorsichtiger miteinander umgehen, dass wir behutsamer werden und empfindsamer.
Nächstes Jahr, 2021, werden Sie ja 70 Jahre alt. Wie geht es Ihnen damit?
In erster Linie wird der H.C. Artmann am 12. Juni 100 Jahre alt. Und wir werden deswegen am 12. Juni im Belvedere, in diesem Theater im Park, das da Varani und der Georg Wanzl gemacht haben, den Geburtstag vom H.C. feiern mit einem Programm, wofür wir ein eigenes Hörbuch soeben erstellen.
Okay.
Und das ist mir in erster Linie wichtig. Und dann haben wir im September dann meinen 70er. Und da werde ich mit meinen Musikern, das sind insgesamt 5, 6 an der Zahl, werde ich alle Lieder, die mir aus meinen Kabaretttagen der 70er, 80er, 90er Jahre noch im Kasten liegen, an Noten und Textmaterial neu arrangieren und bearbeiten. Und wir werden 3 Tage im Globe in Wien so quasi ein Programm bieten, das im doppelten Sinne einfach heißt, alles Gute. Alles Gute, was ich in den letzten 45 Jahren gemacht habe und alles Gute vielleicht für mich und ein bisschen Gesundheit. Das ist es schon.
Und wie geht es Ihnen damit, wenn Sie die Zahl 7 oder 70 in Bezug auf Sie hören?
Eigentlich unbegreiflich für mich, weil es eine ewig lange Zeit ist. Dann denke ich daran, dass mein Vater auch viel zu früh für mich gegangen ist mit 70 und ich das als wahnsinnig großen Verlust empfunden habe, dass ich meinen Vater so früh verloren habe. Mein Gott, na, es ist, das Leben geht voran. Man soll sich nicht fürchten.
Bringt das Älterwerden mehr Vor- oder mehr Nachteile?
Ich glaube mehr Nachteile. Denn wenn ich alles denke, was ich an Freude in meinem Leben gehabt habe und was ich jetzt nicht mehr habe, weil es mit 70 einfach nicht mehr so geht wie mit 40, dann muss ich sagen, die Bette Davis hat einmal gesagt, zum Älterwerden gehört ein Mut. Also für Altwerden ist nichts für Feiglinge. Und das ist absolut richtig.
Das heißt, 20 noch einmal sein, das wäre was für Sie?
20 nicht, 40 wäre ich gern noch einmal.
Ja?
Ja. 40, wo ich so meine letzten großen Blödheiten gemacht habe, das war mit 40, 45, das wäre noch was.
Cool, was waren das für Blödheiten, die interessieren mich?
Das wäre ich immer nicht verraten.
Und was wünschen Sie sich für das kommende Jahr, 2021?
dass es möglichst bald wieder in einen Zustand kommt, den wir alle gern haben, dass die Veranstalter sich trauen, uns zu engagieren, dass die Menschen nicht mehr Angst haben, sich anzustecken, wenn sie in ein Theater gehen oder in Live-Konzerte, und dass diese blöde Pandemie zu einem Ende kommt, weil wir vorsichtiger miteinander umgehen und uns an die Sicherheitsmaßnahmen halten. Das wäre mein großer Appell.
Sehr schön, Herr Steinhauer. Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön. Ich wünsche Ihnen frohe Feiertage und guten Rutsch.
Für Ihnen auch alles, alles Gute. Das war unser Gespräch mit TV-Star Erwin Steinhauer. Bis zum nächsten Mal.
OÖN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf nachrichten.at.